Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Themen dieser Sendung. Der Nationalrat ringt stundenlang mit dem Problem der Gesundheitskosten. Die Praxisgebühr wird abgelehnt, ebenso die freie Wahl der Vertragsärzte seitens der Krankenkassen. Wir berichten über diese Debatte und wir werfen einen Blick auf Billig-Krankenkassen. Bei der Sanierung der SBB-Pensionskasse sollen Arbeitnehmer und Rentner mitzahlen. Wir berichten weiter über eine neue Lastwagenkontrollstelle. Sie soll die Sicherheit auf den Straßen verbessern und indirekt die Umlagerung befördern. Wir berichten über einen sehr teuren Streit zwischen türkischer Regierung und ihren Medien und über sehr deutschen Rap in der französischen Hitparade. Echo der Zeit am Mikrofon, Kaspar Selk. Zuerst jetzt Raphael von Matt mit dem Nachrichtenüberblick.
Der Nationalrat hält am sogenannten Vertragszwang zwischen Ärzten und Krankenkassen fest. Er hat den Vorschlag der zuständigen Kommission knapp abgelehnt, mit 87 zu 80 Stimmen. Das bedeutet, die Krankenkassen müssen auch weiterhin mit jedem Arzt zusammenarbeiten. Abgelehnt hat der Nationalrat auch zusätzliche 200 Millionen Franken für die Verbilligung der Krankenkassenprämien. Nichts wissen wollte die Große Kammer sodann von der Praxisgebühr von 30 Franken pro Arztbesuch. Dafür soll mehr bezahlen, wer direkt zum Spezialisten geht, statt erst zum Hausarzt. Zudem soll die gewählte Franchise 3 Jahre lang fix bleiben. Der Ständerat hat das dritte Konjunkturpaket im Umfang von 400 Millionen Franken diskutiert. Er unterstützt grundsätzlich die Vorschläge des Bundesrates. Man begrüße vor allem die geplanten Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, hieß es sowohl im bürgerlichen wie im linken Lager. Bisher hat der Ständerat nur Details an der Vorlage geändert. Morgen geht die Beratung des Geschäfts weiter. Der Nationalrat wird nun doch in der laufenden Herbstsession über den Einsatz von Schweizer Soldaten vor der Küste Somalias debattieren. Er hat die Atalanta-Mission wieder ins Programm aufgenommen. Zuvor hatte das Ratsbüro auf Antrag der SVP entschieden, das Geschäft zu verschieben. Der Ständerat stimmte gestern zu, dass bis zu 30 Schweizer Soldaten vor der Küste Somalias Schiffe der Schweiz und der UNO vor Piraten schützen sollen. Die SBB hat heute bekannt gegeben, wie sie ihre Pensionskasse sanieren will. Es fehlen rund 3 Milliarden Franken. Die Gewerkschaft der Eisenbahner kritisiert den Vorschlag der SBB, weil sie auch die Angestellten und die Rentner zur Kasse bitten will. Das sei falsch. Stattdessen solle der Bund mehr zahlen, finden die Eisenbahner. In diesem Jahr dürfte die Wirtschaftsleistung der Schweiz um 2,2% schrumpfen. Diese Prognose der KOF, der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, ist leicht optimistischer als die letzte vom Juni. Auch für das nächste Jahr sind die Ökonomen nun zuversichtlicher. Sie rechnen mit einem Wachstum von 0,4%. Wenig verändert haben sich die Prognosen für den Schweizer Arbeitsmarkt. In diesem Jahr dürfte die Arbeitslosigkeit auf knapp 4% und im nächsten Jahr auf knapp 5% steigen. Bundesrat Moritz Leuenberger hat in Erstfeld das erste sogenannte Schwerverkehrszentrum eingeweiht. Dank diesem soll es weniger Staus und mehr Sicherheit geben auf der Nord-Süd-Achse. Das Zentrum hat 2 Funktionen. Erstens werden Lastwagen kontrolliert, das heißt Fahrer, Fahrzeug und Ladung überprüft. Zweitens dient es als zusätzlicher Warteraum für Lastwagen. Die Kantone Uri, Luzern, Graubünden, Tessin und Wallis unterstützen die Idee einer Landesausstellung im Jahr 2020 im Gotthardraum. Sie haben beschlossen, das Projekt zu vertiefen. Die Kantone sind sich noch nicht einig, an welchen Standorten welche Themen behandelt werden sollen. Die Expo 2020 würde mit der Eröffnung des NEAT-Basistunnels zusammenfallen. Nach schweren Regenfällen sind in der türkischen Metropole Istanbul mindestens 30 Menschen ertrunken. Bis zu 2 Meter hoch wälzte sich das Wasser über eine Autobahn in die Stadt. Die Fluten zerstörten im europäischen Teil der Stadt Brücken und Straßen. Rettungsteams mussten Dutzende Menschen aus Häusern und Autos retten. Nach Angaben von Meteorologen waren die Regenfälle so heftig wie seit 80 Jahren nicht mehr. Morgen soll es in Istanbul weiter regnen. Der Krieg im Gazastreifen im letzten Jahr hat sehr viele zivile Opfer gefordert. 60% der Todesopfer seien Zivilisten gewesen. Das schreibt die israelische Menschenrechtsorganisation B'Tselem. Der israelische Militäreinsatz habe 1400 Palästinensern das Leben gekostet. davon seien 800 Zivilpersonen gewesen. Diese Zahlen widersprechen denjenigen der israelischen Armee, die 40% zivile Opfer nennt. In Afghanistan hat Präsidentschaftskandidat Abdullah Abdullah die neuesten Teilergebnisse der Wahlen zurückgewiesen. Dass Amtsinhaber Hamid Karzai mehr als 50% der Stimmen geholt haben soll, sei ein tragischer Witz von Seiten der Wahlkommission. Amtsinhaber Karzai dagegen hat die jüngsten Teilresultate begrüßt. Die Wahlkommission bezeichnete er als unparteiisch und gerecht. Gestern hatte die Wahlkommission bekannt gegeben, Karzai habe bei den Präsidentschaftswahlen mit einem Stimmenanteil von 54% das absolute Mehr übertroffen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.202 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.562 Punkten plus 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 51,64 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 04,09. Zum Wetter. Morgen scheint wieder meist die Sonne. In den Bergen und im Süden gibt es am Nachmittag Quellwolken, in Graubünden ist es gebietsweise bewölkt. Die Temperaturen erreichen im Norden mit Biese rund 23 Grad, im Süden gibt es 25 Grad. Am Freitag hat es zeitweise dichtere Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden mit Biese bei 21, im Süden bei 25 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS2, DRS4 News und der DRS Musikwelle. Zuerst der Schwerpunkt Gesundheitskosten. Das Ziel im Nationalrat war klar, Kosten senken. Der Bericht über die verzweifelte Suche nach dem Weg zu diesem Ziel, die Frage nach den Hindernissen darauf und eine beliebte Scheinlösung, Billigkassen für Junge. Dann die Altlast-SBB-Pensionskasse, die soll jetzt saniert werden. Angestellte und Rentner müssen kräftig mithelfen. Das alte Thema Lastwagenverkehr und seine Risiken. Eine neue Kontrollstelle soll zwei Ziele mit einer Maßnahme befördern, Sicherheit und Umlagerung. Der neue Mann im Bundesrat, Didier Burkhalter, das Porträt eines der drei offiziellen Kandidaten. Weiter der schwere Konflikt zwischen türkischer Regierung und den Medien, der neue Konflikt zwischen Frankreichs-Sozialisten und Frankreichs-Sozialisten und der neue Hit in Frankreich. Du Rap très populaire avec un accent un peu allemand im Echo der Zeit. Eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können auf drs.ch. Die Gesundheitskosten steigen weiter und wir zahlen. Nächste Woche werden wir die neuen Krankenkassentarife erklärt bekommen. In einzelnen Kantonen wird das sehr teuer werden. Es muss etwas geschehen. Nach diesem Motto wurden die Gesundheitskosten heute im Nationalrat diskutiert. Nathalie Christen fasst zuerst zusammen, was der Rat bisher beschlossen hat.
Um ein Haar hätte der Nationalrat eine Revolution im Gesundheitswesen beschlossen. Doch 7 Stimmen verhinderten, dass Versicherte nur noch jene Ärztinnen und Ärzte konsultieren dürfen, welche ihrer Krankenkasse genehm sind. Diese sogenannte Vertragsfreiheit wäre als Notmaßnahme zwar nur für ein einziges Jahr gültig gewesen, aber dies, so appellierte SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi vergeblich, würde dem Parlament Druck aufsetzen.
Das ist auch nicht zu unterschätzen, zwingt es uns hier im Hause endlich im Gesundheitswesen Nägel mit Köpfen zu machen.
Nägel mit Köpfen nannte man es rechts, in Teilen der Mitte sowie links jedoch lautete das Urteil.
Wahrlich, ein Schildbürgerstreich erster Güte,
ärgerte sich SP-Nationalrätin Christine Goll.
Alle Macht den Krankenkassen, lautet die Devise mit Einführung der Vertragsfreiheit. Aufs Spiel gesetzt wird damit die Qualität des Gesundheitswesens und der Zugang zu einer guten medizinischen und pflegerischen Versorgung für alle, wie sie heute eben besteht.
Solche Befürchtungen überwogen, das Referendum wäre so gut wie sicher gewesen und so entschied sich der Nationalrat mit 87-80 Stimmen, nichts zu ändern. Auch sonst trat die Große Kammer immer wieder auf die Bremse. Sie zerzauste die Sparideen des Bundesrates. So fiel bei der bürgerlichen Mehrheit die einzige Maßnahme durch, welche schon nächstes Jahr gewirkt hätte, nämlich zusätzliche 200 Millionen Franken für Prämienverbilligungen. Ruth Humbel-Neff von der CVP.
Es ist eigentlich eine kurzfristige Beruhigungspille für ein Jahr für einen Drittel der Bevölkerung.
SP-Mann Hans-Jürg Fehr fragte vergeblich,
Sind Sie nicht der Meinung, dass es ein Akt der politischen Ehrlichkeit wäre, wenn man jetzt sagen würde, man hilft den untersten Bevölkerungsschichten auf diesem Weg, weil man ihnen auf steuergesetzlichem Weg nicht helfen kann?
Nein, befanden SVP, FDP und eine Mehrheit der CVP und strichen das Geld. Auch der Vorschlag des Bundesrates, die Patienten beim Arztbesuch 30 Franken bezahlen zu lassen, um sie von unnötigen Konsultationen abzuhalten, fand keine Gnade. Die Mehrheit teilte zwar das Ziel. SVP-Nationalrat Jürg Stahl:
Ich bin überzeugt, dass griffige Massnahmen nötig sind, um dem Ärztetourismus, überfüllten Notfallstationen und Mehrfachbehandlungen entgegentreten zu können.
Dieses Ziel will der Nationalrat aber auf einem eigenen Weg erreichen. Neben der Franchise sollen Kranke neu 20% Selbstbehalt berappen müssen. Es sei denn, sie gehen zuerst zum Haus- oder Kinderarzt, dann bleibt es bei 10%. Gesundheitsminister Pascal Couchepin und seine FDP warnten vergeblich, das dämpfe keine Kosten. Denn so würden sich Spezialisten einfach mit Hausärztinnen verbinden und sich von ihnen Aufträge zuschanzen lassen. Nach dem Motto: Schick mir Klienten, wir machen Prävention.
Écoute, ces temps-ci, je suis un peu sous-occupé. Si tu peux profiter pour m'envoyer plus de clients et ainsi on évite des on fait de la prévention.
Doch Gesundheitsminister Pascal Couchepin konnte sich nicht durchsetzen und so verabschiedete der Nationalrat ein stark verändertes Maßnahmenpaket gegen den Widerstand der Linken mit 113 zu 58 Stimmen.
Nathalie Christen über eine sehr intensive und sehr lange Debatte im Nationalrat. Was heißt das alles? Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt hat die Diskussionen verfolgt. Philipp Burkhardt, wir haben es gehört im Beitrag von Nathalie Christen, um ein Haar hätte es eine Revolution gegeben im schweizerischen Gesundheitswesen, aber es hat sie eben nicht gegeben. Offensichtlich kein großer Wurf.
Nein, es ist in den letzten Jahren nicht gelungen, den großen Wurf zu machen. Es sollte auch heute offenbar nicht sein. Im Nationalrat wurde verschiedentlich von Pflasterli-Politik gesprochen und das ist es wohl auch. Von allem Anfang an ging es ja hier bloß um eine Übergangslösung, ein dringliches Maßnahmenpaket, das auf 3 Jahre befristet ist, sozusagen um das Schlimmste zu verhindern und die Prämienentwicklung zumindest etwas zu dämpfen. Und selbst bei diesen dringlichen Pflasterchen ist Gesundheitsminister Couchepin im Nationalrat jetzt in vielen Punkten aufgelaufen.
Eben von seinem Vorschlag oder von seinen Vorschlägen ist nicht viel übrig geblieben, Praxisgebühr und so weiter.
Ja, in der Tat blieb die Praxisgebühr von 30 Franken, die ist gestrichen worden, die ist weg. Die Erhöhung der Prämienverbilligung auch. Das waren 2 wesentliche Pfeiler des bundesrätlichen Vorschlages. Geblieben ist die Möglichkeit für Versicherer, sich am Telefon medizinisch beraten zu lassen. Eine Maßnahme hat der Nationalrat sogar noch etwas verschärft. Wer ein Kassenmodell mit höherer Franchise wählt, um damit Kosten zu sparen, muss nun dieses Modell mindestens 3 Jahre lang behalten. Der Bundesrat wollte hier nur 2 Jahre. Der heutige Zustand ist, dass man jedes Jahr wieder wechseln kann. Trotzdem aus Sicht des Bundesrates ist die heutige Debatte, die übrigens über 8 Stunden gedauert hat, eine ziemliche Ohrfeige.
Sie haben es gesagt, einiges ist weggefallen vom bundesrätlichen Vorschlag. Ein bisschen was ist leicht verschärft worden. Aber es ist ein anderes Element noch hinzugekommen, nämlich dass wer direkt zum Spezialisten geht und nicht über den Hausarzt kommt, dass der mehr zahlen muss. Ist das eine entscheidende Änderung?
Das ist sicher eine entscheidende Änderung, dieser differenzierte Selbstbehalt. Wie viel das aber letztlich bringen wird, das ist sehr schwierig einzuschätzen. Wie Sie schon erwähnt haben, und das ist auch sehr wesentlich, verschoben wurde die große Revolution im Gesundheitswesen, nämlich die Streichung des Vertragszwanges. Die Kassen müssen also weiterhin mit jedem Arzt einzeln abrechnen, mit jedem müssen sie. Da hat sich der Nationalrat dem Druck der Ärzteschaft gebeugt. Die hätten nämlich eine solche Maßnahme auf keinen Fall geschluckt und hätten das Referendum ergriffen. Also diese Maßnahme, das Referendum in dem Fall nicht mehr nötig.
Das klingt alles nicht danach, als ob es unsere Politiker schafften, die Kosten wirklich einzudämmen.
Ja, die verschiedenen Akteure im Gesundheitsbereich, das hat sich heute einmal mehr gezeigt, seien es nun Krankenkassen, Ärzte, Spitäler, die Pharmaindustrie, die haben eine extrem starke Lobby im Parlament, die schenken sich nichts, auch heute wieder. Es ist enorm schwierig, hier Mehrheiten zu finden für große Reformen, die über homöopathische Dosen hinausgehen.
Es war ja mindestens der bundesrätliche Vorschlag darauf abgezielt gewesen, mindestens kurzfristig oder mittelfristig eine Linderung zu bringen. Wie viel bringt das, was jetzt übrig geblieben ist, kurzfristig? Korrigiert das ein Stück weit die hohen Prämien, die wir nächstes Jahr oder nein, was sage ich, nächste Woche präsentiert bekommen?
Also was man offen sagen muss, was heute diese Maßnahmen betrifft, die heute beschlossen ist, die Wirkung für die Prämien im nächsten Jahr gleich null. Der Ständerat muss sie nämlich in der Wintersession auch noch genehmigen und die Kassen, die müssten ja jetzt Schätzungen machen für das nächste Jahr und können nicht mehr berücksichtigen, was beschlossen worden ist, weil sie nicht wissen, was im Winter geschieht. Allerdings muss man erwähnen, dass Bundesrat Gouchbin in eigener Regie bereits Einsparungen bei den Medikamenten beschlossen hat. Das kann er. Und die treten auf den 1. Januar in Kraft. Dabei geht es um geschätzte 400 Millionen Franken oder umgerechnet um 2 Prämienprozente, die da eingespart werden. Der Aufschlag wird also ein klein bisschen weniger hoch sein auf der Rechnung, aber immer noch happig genug.
Vielen Dank, Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Die Kostensteigerungen gehen also weiter, wenn auch leicht angebremst, wie wir eben gehört haben. Krankenkassen offerieren einen Ausweg aus dieser Problematik, allerdings nur für Junge, nämlich Billigkassen. Junge, gesunde Menschen sind sogenannte günstige Risiken. Ihnen bieten die Kassen billige Prämien an. Was die Sache natürlich für die anderen noch teurer macht. Deswegen werden diese Billigkassen als unsolidarisch kritisiert. Mit wenig Erfolg. Die Krankenversicherer schaffen regelmäßig neue Billigkassen. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Sie tragen Fantasienamen wie Avanex, Sanacare oder Compact One. Sie sind günstig und es werden immer mehr. Mittlerweile gibt es deutlich mehr als ein Dutzend. Gesundheitsökonom Willi Ogier erklärt den Boom der Billigkassen so.
Im heutigen System ist es tatsächlich gesundheitsökonomisch betrachtet interessanter, in die Jagd nach guten Risiken zu investieren, statt sich um effektive, um gute, um wirksame und kosteneffiziente Therapien zu bemühen.
Billigkassen wollen nur gute Risiken aufnehmen. Junge, gesunde Menschen, die möglichst nicht krank werden. Anmelden kann man sich nur per Telefon oder Internet. Einen persönlichen Kontakt zu einer Billigkasse gibt es nicht. Das schreckt die älteren Semester ab. Die Billigkassen gehören meist zu einem etablierten Versicherungsunternehmen. So gehört Sanacare zu Visana, Avanex zur Helsana-Gruppe. Die Helsana-Gruppe, der größte Versicherer im Land, sie hat dieses Jahr mittlerweile ihre 6. Billigkasse gegründet. Helsana-Sprecher Rob Hartmanns erklärt die Firmenstrategie.
Wir sind ein ehrgeiziges Unternehmen und wollen Marktführer sein. Und dank dieser Multikassenstrategie haben wir uns als Marktführer behaupten können im Markt.
Das Konzept geht auf. Die Helsana-Gruppe wächst und jede neue Kasse war dank guter Risiken und einem Minimum an Serviceleistungen sehr günstig. Allerdings nur zu Beginn.
Eine neue Kasse kann einen Preisvorteil offerieren. Aus einem einfachen Grund, eine junge Kasse ist frei von Verpflichtungen aus der Vergangenheit. Aber je älter die Kasse wird und je größer sie wird, desto eher normalisiert sich der Versichertenbestand und der Preisvorteil nimmt ab.
Deshalb muss Helsana auch ständig neue Kassen gründen. Denn viele der ehemaligen Billigkassen des Gesundheitskonzerns sind mittlerweile alles andere als günstig. Gesundheitspolitiker kritisieren die Billigkassen, weil diese unsolidarisch seien. Gesundheitsökonom Willi Ogier teilt diese Ansicht nicht. Die Billigkassen seien vielmehr die Logik des heute herrschenden Gesundheitssystems.
Aus gesundheitsökonomischer Sicht ist an sich nicht den Kassen ein Vorwurf zu machen, die diese Risikoselektionsstrategie betreiben.
Damit die alten teuren Kassen im Vergleich zu den Billigkassen nicht immer noch teurer werden, müsste man den Risikoausgleich verbessern. Jenen Ausgleich, den Versicherungen mit vielen gesunden Mitgliedern, jenen mit weniger gesunden Patienten ausrichten müssen, sagt Ogier.
Und zwar so, dass eben der Krankheitszustand der Versicherten deutlich stärker als heute berücksichtigt wird.
Ein verbesserter Risikoausgleich kommt denn auch. Ab 2012 müssen Krankenkassen mit guten Risiken mehr in den Ausgleichstopf werfen. So hat's das Parlament in einer früheren Session beschlossen. Das heißt, dann wird es vorbei sein mit den ganz günstigen Billigkassen. Und dann haben auch die Krankenversicherer eine Antwort weniger auf die stetig steigenden Gesundheitskosten.
Philipp Erath in unserem Schwerpunkt zum Thema Krankenkassen, Gesundheitskosten. Die Pensionskasse der SBB ist ein Sanierungsfall, schon lange. Die Kasse weist ein Loch auf von rund 3 Milliarden Franken. Der Verwaltungsrat der Pensionskasse hat, wie gehört, einen Sanierungsvorschlag zugestimmt. Bluten müssen vor allem die Angestellten. 2% werden ihnen vom beitragspflichtigen Lohn abgezogen, ab dem nächsten Sommer gar 2,5%. Auch die Rentner müssen jetzt einen Beitrag leisten. Sie bekommen in den nächsten 10 Jahren keinen Teuerungsausgleich. Aber das sei zu wenig, sagen gewisse Pensionskassenexperten. Den Rentnern müsste man sogar die Pension kürzen, fordern sie. Wirtschaftsredaktorin Dagmar Zumstein.
Renten kürzen ist ein Tabu. Es ist unpopulär und sorgt für Widerstand, vor allem natürlich bei den Rentnerinnen und Rentnern selber. Doch so schlecht, wie es derzeit um viele Pensionskassen steht, drängt sich das Thema auf. 3 von 4 Pensionskassen in der Schweiz kämpfen mit einer Unterdeckung. Davon muss mindestens ein Viertel dringend saniert werden. Pensionskassen und Sozialversicherungsexperte Werner C. Hug hatten auch klare Vorstellungen, wie.
Die Rentner im überobligatorischen Bereich, das heißt nach heutigem Recht versicherte Einkommen über 123.000 Franken, dass diese auch im Sinne eines Solidaritätsbeitrages zur Sanierung der Pensionskasse beitragen könnten.
All jene also, die ein versichertes Einkommen von über 123.000 Franken haben, müssten weniger Renten hinnehmen und so ihren Beitrag an die Sanierung leisten. Dieser Vorschlag gelte aber nicht einfach für alle, präzisiert Hug.
Meines Erachtens sollte man gerade bei Kassen, die mit mehr als 50% Rentner aufweisen und angesichts der Demografie die Rentner ja auch wieder zunehmen werden, sollte man in solchen Kassen auch in außerordentlichen Situationen, wie es eben jetzt bei der Pensionskasse der SBB der Fall ist, sollte man dieses Instrument einsetzen dürfen.
Doch diesen Schritt hat bis heute noch niemand gewagt und er ist auch nicht einfach so umsetzbar, denn das Gesetz über die berufliche Vorsorge verbietet diesen Schritt. Gerät nämlich eine Pensionskasse in Unterdeckung von 90% oder weniger, so müssen bisher nur die Berufstätigen auf Lohn verzichten. Und das sei schon heftig genug, monieren die Gewerkschaften. Würden jetzt auch noch die Pensionierten weniger Rente erhalten, würde dies das System schwächen, sagt Colette Nova vom Gewerkschaftsbund.
In einem System mit der zweiten Säule das Vertrauen darauf, die Rente ungeschmälert zu bekommen, sehr, sehr wichtig ist. Also wenn die Renten der zweiten Säule beliebig gekürzt werden könnten, man nie weiß, wie viel Rente man erhält, dann wäre das Vertrauen in diese Sozialversicherung nachhaltig erschüttert. Und schon das Wissen darum, dass solche Ideen überhaupt geprüft werden, schafft sehr große Verunsicherung.
Diese Verunsicherung versteht Peter Zweifel, Professor für Wirtschaftswissenschaften und Sozialökonomie an der Universität Zürich. Zwar lägen Rentenkürzungen in dieser Zeit nahe, doch die Unternehmen würden sich sträuben.
Man könnte schon, aber eine Unternehmungsleitung werden sich bei den überobligatorischen Leistungen das dreimal überlegen, weil das trifft dann nicht zuletzt die höheren Kader und die haben Macht.
Nicht nur die mächtigen Manager dürften sich hüten, auch politisch sei es unwahrscheinlich, dass dieses heiße Eisen kurzfristig angefasst werde. Doch mittel- bis langfristig zweifeln die Experten nicht, dass dieses Tabu aufs politische Parkett gehievt wird und es früher oder später zu einem Tabubruch kommen wird. Ganz so wie auch bei einem anderen Tabuthema, den Bankenboni. Erst traut sich niemand, dann kommt keiner mehr daran vorbei.
Wirtschaftsredaktorin Dagmar Zumstein. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Lastwagenkontrollen mit doppeltem Ziel. Bundesratskandidat mit Sinn fürs Team. Streit zwischen türkischer Regierung und Medien. Neuer Streit unter französischen Sozialisten und Teutonen-Rap in Franzosen-Charts. Der Verkehr auf der Schweizer Nord-Süd-Achse soll ab sofort sicherer werden. Das erhoffen sich Bund und Kanton Uri, die ab heute gemeinsam das neue Schwerverkehrskontrollzentrum Ripshausen bei Erstfeld eröffnet haben. Dank moderner Technik sollen Verkehrssünder entlarvt, übermüdete Chauffeure und überladene Lastwagen aus dem Verkehr gezogen werden. Durch die strengeren und häufigeren Kontrollen steige die Sicherheit auf der Straße und so werde auch die Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene gefördert. Andrea Keller hat die Anlage angeschaut.
Jeder einzelne Lastwagen, der von Norden her auf der Autobahn A2 Richtung Gotthard fährt, muss bei Ersfeld die Ausfahrt nehmen, rechts über die Brücke einige hundert Meter zurückfahren und im neuen Schwerverkehrszentrum Ripshausen einen Zwischenstopp einlegen. Ein Lastwagenfahrer aus Deutschland, der auf die Weiterfahrt wartet, stört sich, wie viele seiner Berufskollegen, nicht am unfreiwilligen Halt.
Ja, das Kontrollsystem ist nicht schlecht. Es erleichtert uns einiges. Also obligatorische Kontrolle, die zwingen den Arbeitgeber dazu, die Arbeitszeit einzuhalten. Der Fahrer wird automatisch entlastet.
Über 70.000 Quadratmeter, etwa 10 Fußballfelder, erstreckt sich das Gelände. Neben der Kontrollstelle gibt es Parkplätze, ein Restaurant und Duschen. Ein Luxus für die Chauffeure, die bisher auf dem Pannenstreifen warten mussten, meint ein belgischer Fahrer.
Ich finde es gut, ist besser wie vorher auf der Autobahn da. War es nur eine Spur und war ziemlich gefährlich. Ich finde es gut hier.
Die großzügige Infrastruktur schätzt auch ein Schweizer Fahrer. Mehr als die Kontrolle.
Das ist der Nachteil, dass man gängig zuerst mit der Polizei vorbei muss.
Wie lange die Zwangspause bei der Polizei im Kanton Uri dauert, hängt vom Zustand des Lastwagens, der Verfassung des Chauffeurs und auch etwas vom Zufall ab. Es werden nicht alle Lastwagen geprüft, sondern lediglich Stichproben genommen. Von den 1500 Fahrzeugen, die täglich vorfahren, durchleuchtet die Polizei maximal jedes zehnte mit modernster Technik. Ist alles in Ordnung, geht die Fahrt bereits nach einigen Minuten weiter. Hat der Fahrer jedoch zu wenig Pausen gemacht, ist das Fahrzeug zu schwer beladen oder sind die Bremsen zu lose, werden die Fahrzeugpapiere eingezogen, so lange, bis die Mängel behoben sind. Und das kann dauern, sagt der Urner Polizeikommandant Reto Habermacher.
Dann gibt es hier schon Fälle, wo also Lenker fast Tage warten, bis wir von seinem Spediteur oder Disponent die Anweisung des Geldes bekommen haben. Bevor er die Kaution entrichtet hat, darf er nicht weiterfahren. Wenn das Fahrzeug einen technischen Defekt hat, dann vermitteln wir ihm die Möglichkeiten, wo er das reparieren kann. Auf der Anlage gibt es keine Werkstatt, das war gezielt so geplant. Wir wollen nicht noch ein Gewerbebetrieb hier sein, aber wir verhelfen ihm dazu. Dann kann er sein Fahrzeug zur Reparatur bringen, wieder zurückkommen, zeigen und wenn es wieder gut ist, darf er weiterfahren.
Primär geht es dabei um die Sicherheit. Verkehrsminister Moritz Leuenberger will aber auch ein klares Signal an alle europäischen Transportunternehmen senden, dass es in der Schweiz nur mit gesetzeskonformen Fahrzeugen ein Durchkommen gibt. Nicht zuletzt soll damit auch der Verlad auf die Bahn gefördert werden.
Wir beobachten auf der Straße, dass vermehrt die Gesetze systematisch nicht eingehalten werden, insbesondere von europäischen Transporteuren. Das gefährdet nicht nur die Sicherheit, sondern verschafft der Straße einen Vorteil gegenüber der Schiene. Und die Schiene hält sich an die Gesetze, was das Arbeitsrecht angeht, was die Gewichtslimiten angeht. Und dieselbe lückenlose Kontrolle soll nun eben auch auf der Straße gemacht werden.
Indem die Schlupflöcher auf der Straße gestopft werden, soll der Transport mit der Bahn attraktiver werden. Und so sei das Schwerverkehrszentrum Erstfeld auch ein indirekter Beitrag an die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene.
Zentralschweiz-Korrespondentin Andrea Keller. Heute in einer Woche hat die Schweiz einen neuen Bundesrat. Wir sagen Ihnen noch nicht, wer das sein wird, aber wir stellen Ihnen die Kandidaten vor. Urs Schwaller, CVP, war schon an der Reihe, Christian Lüscher kommt noch. Bei den Freisinnigen gilt aber Ständerat Didier Burkhalter als Favorit. Auch wenn die FDP mit zwei, wie sie sagt, gleichberechtigten Kandidaten antritt. Burkhalter, der Berufspolitiker aus Neuenburg, gilt als gemäßigter Mitte-Politiker. Er ist durch und durch Roman, das Porträt von Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
An Erfahrung fehlt es Didier Burkhalter nicht. Seit über 20 Jahren ist der 49-jährige Ökonom im politischen Geschäft. Die ganze Ochsentour hat er absolviert. Zuerst war er Gemeinde- und Kantonsparlamentarier, später regierte er 14 Jahre lang in der Stadt Neuenburg mit. Dann der Sprung in den Nationalrat, seit 2 Jahren ist er Ständerat und nun also will Burkhalter Bundesrat werden. Eine Politkarriere ohne Knick, aber mit Fleiß. Woher kommt dieser Drang nach oben? Didier Burkhalter sagt:
Der Versuch, die Möglichkeit und die Absicht, etwas zu verbessern, gerechter zu machen, das ist bei mir sehr wichtig.
Didier Burkhalter ist allerdings ein nüchterner Weltverbesserer. Der Sachpolitiker analysiert jeweils die Situation, sucht eine Lösung und handelt. So überwies das Parlament im letzten Frühling seinen Vorstoß, mit dem der Vater dreier Söhne ein nationales Alarmsystem bei Kindsentführung forderte. Dies nach dem Tötungsdelikt des Opernmädchens Lucy.
Jetzt haben wir schon lange einen Kinderentführungsalarm verlangt und jetzt muss es ganz klar ein Zeichen gesetzt werden von der Politik aus, dass wir wollen diese Priorität setzen.
Dieser Erfolg machte Didier Burkhalter auch in der Deutschschweiz bekannt. Dennoch stellt der Berufspolitiker seine Person nicht in den Mittelpunkt. Ihn interessieren auch trockene Themen wie die Regierungsreform. Hartnäckig forderte er in verschiedenen Vorstößen eine große Reform der jetzigen Departemente. Eine Reform, die dem Bundesrat dank Synergien mehr Zeit für strategische Entscheide ermöglichen soll.
Si on a plus de synergie, on a plus de possibilités de travailler en collège. Enfin, on dégagerait avec ces nouveaux départements une affirmation politique de ce que sont les priorités de la Suisse pour le futur.
Didier Burkhalter schätzt die Konkordanz und will mehr Kollegialität im Bundesrat. Dies passt zu seiner konsensorientierten Persönlichkeit. Burkhalter mag die leisen Töne, seine fast altmodische Zurückhaltung lassen ihn etwas blass wirken. Manche reden von fehlendem Charisma. In der Tat ist der Mann aus der politischen Mitte schwer fassbar. Die klarsten Konturen zeichnen sich in der Sicherheitspolitik ab. Burkhalter steht für eine außenpolitische Öffnung. So macht er sich beispielsweise für einen Schweizer Einsatz gegen die somalischen Piraten stark. In Wirtschaftsfragen gilt er als liberal, zum Beispiel bei den Ladenöffnungszeiten. Und selbst beim wirtschaftlich und politisch brisanten Thema Bankgeheimnis wirkt Burkhalter gelassen. In der heißen Phase im Frühling meint der Vizepräsident der Finanzkommission, es gehe weder um das Ende des Bankgeheimnisses noch um das Ende der Schweiz.
Il faut négocier, il ne faut pas voir en cela la fin du monde, la fin du secret bancaire, la fin de la Suisse. Ce qui est important, c'est précisément de consolider le secret bancaire dans l'environnement mondial actuel qui a évolué.
Man müsse jetzt verhandeln und das Bankgeheimnis konsolidieren. Auf jeden Fall vermeiden will Burkhalter, ganz auf FDP-Linie, den automatischen Austausch von Bankdaten zu Steuerzwecken. Beim zweiten brennenden Politthema, den Gesundheitskosten, blieb Burkhalter bis jetzt vage. So ist beispielsweise unklar, wie er den kostengünstigen Managed-Care-Modellen der Krankenkassen zum Durchbruch verhelfen will. Da wohl ein neuer Gesundheitsminister im Bundesrat gesucht wird, wäre Didier Burkhalter also gefordert. Seine Fähigkeit, auch in blockierten Situationen sachte zu vermitteln, wäre ihm wohl eine Hilfe. Aber wer weiß, vielleicht müsste er als Bundesrat doch hier und da auf den Tisch hauen.
Das Porträt Didier Burkhalter von Monika Zumbrunn. Wer wird Nachfolger von Pascal Couchepin? Unter dieser Frage finden Sie ein Dossier bei uns online auf drs.ch. Franken Buße für den türkischen Medienkonzern Doğan. Damit sollen wir mundtot gemacht werden, sagen die Besitzer des einflussreichen türkischen Verlagshauses. Ganz im Gegenteil, sagt die türkische Regierung, sie achte die Pressefreiheit sehr wohl. Die 3 Milliarden seien eine rein steuerrechtliche Angelegenheit, eine Buße halt. Werner von Chent über einen eskalierenden Streit und über das belastete Verhältnis zwischen der Regierung Erdogan und den türkischen Medien.
Vor etwas mehr als 2 Jahren, im Frühsommer 2007, da gab es noch Grund zu lächeln für die Führung der Doğan Yayın Holding. Bei einer offiziellen Zeremonie überreichte Ministerpräsident Tayyip Erdogan höchstpersönlich der Geschäftsführerin des Medienhauses eine Plakette. Der Medienkonzern war in jenem Jahr zum größten Steuerzahler der Türkei aufgestiegen. Politiker haben das Verlagshaus immer umworben. Nicht umsonst, denn das Flaggschiff der Holding, die Tageszeitung Hürriyet, stand jahrzehntelang im Ruf, Regierungen gemacht und gestürzt zu haben. Gefürchtet war das Haus auch wegen seiner Nähe zur Armee. Die Doğan Holding produziert täglich rund 40% der gesamten Zeitungsauflage in der Türkei, darunter auch die liberale Zeitung Milliyet. Ferner verfügt der Konzern über den einflussreichen Fernsehkanal CNN Türk. Die Idylle vom Frühsommer 2007 hielt allerdings nicht lange an. Tayyip Erdogan regte sich zunehmend auf über die allzu kritische Berichterstattung der Doğan-Titel, die die schleichende Islamisierung der Türkei unter Erdogan anprangerten. Und dass die Hürriyet offene Verbindungen zwischen einem Millionenskandal und hohen Regierungsvertretern aufdeckte, da war der Krieg ausgebrochen. Beim Skandal handelte es sich um die sogenannte Leuchtturm-Affäre, bei der Spenden einfacher Türken aus Deutschland in der Höhe von rund 15 Millionen Euro im Dickicht von regierungsnahen Organisationen versickert waren. Erbost forderte Erdogan seine Landsleute umgehend auf, die Presseerzeugnisse der Doğan-Holding fortan zu boykottieren, was diese allerdings nicht taten. Die Retourkutsche ließ nicht lange auf sich warten. Die Steuerbehörden wurden angeblich fündig in den Büchern der Doğan-Holding und auferlegten dem Konzern Anfangsjahr eine Buße von umgerechnet knapp 500 Millionen Franken. Konkret beanstandeten die Fahnder, dass beim Erwerb einer Minderheitsbeteiligung durch das deutsche Verlagshaus Axel Springer größere Summen am Fiskus vorbeigeschoben worden seien. Heute wurde bekannt, dass die Doğan-Holding nochmals umgerechnet knapp 3 Milliarden Franken zahlen muss, was ungefähr dem geschätzten Börsenwert des gesamten Unternehmens entspricht. Die Regierung will dies allerdings keineswegs als Versuch verstanden wissen, die Medien einzuschüchtern. Außenminister Ahmet Davutoglu sagte, die Regierung wolle die Medienvielfalt viel mehr schützen. Die Regierung hat schon angekündigt, man könne über die Höhe der Strafe verhandeln. Doch egal wie der Rechtsstreit ausgeht, schon jetzt müssen Vermögenswerte des Konzerns dem Staat als Sicherheit verpfändet werden und das könnte das Ende der Doğan-Holding bedeuten.
Werner van Gent. Die französischen Sozialisten haben zu viel Personal, das sich für qualifiziert hält, die Partei zu führen. Die Folge: Personaldiskussionen ohne Ende. Fast ohne Ende. Vor 10 Tagen hatte man eine Art Burgfrieden geschlossen. Parteichefin Martine Aubry hat damals etwas Ruhe geschaffen, indem sie Reformen in der Führung ankündigte. Jetzt ist aber schon wieder Sturm. Ein neues Buch mit dem Titel Überfall und Verrat behauptet, Martine Aubry sei im letzten November nur dank eines Wahlbetruges Parteisekretärin geworden. Frankreich-Korrespondent Rudi Mädern. Ein neues Sturmtief über der sozialistischen Parteizentrale.
Man erinnert sich bestens, Ségolène Royal, die gescheiterte Präsidentschaftskandidatin, und Martine Aubry, die Bürgermeisterin von Lille, lieferten sich im letzten November einen erbitterten Kampf um die Führungsrolle beim Parti Socialiste. Die Wahl wurde zu einem eigentlichen Psychodrama, das Tage dauerte. Selbstzerfleischung der Sozialisten, so titelten damals die Zeitungen hämisch. Dann, am 21. November, war der Kampf entschieden. Martine Aubry hatte sich gegen ihre Rivalin durchgesetzt, mit einem hauchdünnen Vorsprung von 102 Stimmen. Sofort wurde damals der Vorwurf des Wahlbetrugs laut. Doch kleinere Unregelmäßigkeiten haben bei den Sozialisten Tradition, man ging zur Tagesordnung über. Doch heute ist in Paris ein Buch erschienen, das wie eine Bombe einschlägt. Es will den Nachweis erbringen, dass die Anhänger von Martine Aubry die Wahlen systematisch manipuliert haben. Die Autoren, Antonin André und Karim Rissouli, Journalisten beim Sender Europe 1, behaupten, ein politischer Berater von Aubry in Lille, Guillaume Blanc, habe per SMS die Ordre erteilt, einen Sieg von Ségolène Royal mit allen Mitteln zu verhindern. Zieht die Handschuhe aus und füllt die Urnen, so habe seine Devise an getreue Sektionschefs gelautet. Blanc, der wegen seines forschen Auftretens den Übernamen Stasi trägt, habe die Sektionschefs im Norden des Landes auch angewiesen, das Ergebnis der Wahl nicht der zuständigen Föderation zu melden, sondern direkt an ein Koordinationsbüro, das von Aubry-Leuten kontrolliert wurde. Die Ergebnisse im Norden des Landes, in der Hochburg Aubrys also, seien zurückgehalten worden, bis die restlichen Ergebnisse im Land bekannt waren. Mit Manipulationen am Ergebnis des Nordens sei dann sichergestellt worden, dass Aubry den Sieg davon trug. Die unterlegene Kandidatin Ségolène Royal ist über die neuesten Enthüllungen schockiert.
On savait que ça avait triché, mais pas avec cette ampleur ni avec ce système d'organisation. Moi, je crois que dans une démocratie, dans une république, vous savez, le respect du vote, quel qu'il soit, c'est une valeur fondamentale.
Der Respekt vor dem Wahlergebnis sei in einer Demokratie ein grundlegender Wert, der verteidigt werden müsse. Welche Schlüsse sie aus der Affäre zieht, ob sie gar eine Wiederholung der Wahl fordert, will sie erst in ein paar Tagen bekannt geben.
Je vous le dirai dans quelques jours.
Die Parteichefin selbst, Martine Aubry, versucht, die Sache gelassen zu nehmen. Das Buch enthalte alte Vorwürfe, die längst entkräftet seien. Sie werde es nicht lesen, sie warte auf den Film, sagt sie scherzend. Doch so leicht lässt sich das Thema wohl nicht beiseite schieben. Dem Parti Socialist steht wahrscheinlich eine neue Runde im internen Kampf um Macht und Einfluss bevor. Das, was die Partei am wenigsten brauchen kann.
Rudi Meder in Paris über neuen Ärger unter alten Gegnerinnen. Ça m'énerve, könnte man da sagen, das nervt mich. So heißt ein Hit, der derzeit die französische Jugend auf den Tischen tanzen lässt. Der neue Star am französischen Disco-Himmel heißt nicht etwa Lucien oder Grégoire, sondern Helmut Fritz. Sein deutscher Akzent ist fürchterlich und trotzdem lieben ihn alle. Warum, sagt ARD-Korrespondent Johannes Duchow.
Das Märchen beginnt in Rheinbeck bei Hamburg. Dort leben Rudi von Fritz und Annegret Spiegeln mit ihrem Sohn Helmut.
Ses parents tiennent la Fritz auf petite fabrique de pulls tricotés, qui leur assure des revenus modestes.
Die Eltern haben eine kleine Fabrik für Strickwaren, die ihnen ein bescheidenes Auskommen sichert. Aber sie sind glücklich, wenn sie abends am warmen Ofen sitzen. Das friedliche Glück findet vor 12 Jahren ein jähes Ende, als der Urgroßonkel von Helmut bei einer Jagdpartie ums Leben kommt. Totgetrampelt von einem Wildschwein. Ein Kraftausdruck, der uns 12 Jahre später in die Gegenwart katapultiert. Helmut Fritz hat vom gestorbenen Urgroßonkel 300 Millionen Deutschmark geerbt und das Geld genutzt, um als Dandy in Paris zu leben. Teure Kleider, ein eigener Stil, VIP-Diskos und schöne Frauen. Doch dann der Bruch.
Tout celle qui porte la frange à la quête moss.
Ça m'énerve.
All die Frauen, die ihren Pony wie Kate Moss geschnitten haben, sie nerven mich. Und auch die Frau im Schuhgeschäft nervt, wenn sie kurz ihr Telefongespräch unterbricht für das Standard. Kann ich Ihnen behilflich sein? Die hier innen sein wollen in Paris, die überbieten sich auf eine unerträgliche Art. Das wollte ich mit Sarkasmus beschreiben, aus meiner deutschen Sicht. Denn Helmut Fritz hat die Hitparaden in Frankreich mit einem starken deutschen Akzent erobert. Dieser deutsche Akzent im Französischen schafft einen Abstand, eine Haltung, die Sie auch beim Modeschöpfer Lagerfeld finden können. Die Fans jedenfalls stehen auf den Akzent, egal wo Helmut Fritz auftaucht. Die Diskos sind voll. Etwas anderes bleibt Helmut Fritz auch nicht übrig, denn Deutsch kann er nach 12 Jahren in Frankreich nicht mehr. Ich habe die Sprache nach dem Tod meines Urgroßonkels Titten von Fritz völlig vergessen. Das war ein Trauma und ich habe mich meiner deutschen Muttersprache völlig verweigert. Inzwischen habe ich sie verloren. Immerhin ein paar Worte hat Fritz behalten.
Ich bekomme vous dire guten Abend, alles klar, super geil.
Helmut Fritz ist ein weiterer Musiker, der als vermeintlicher Deutscher einen Hit in Frankreich gelandet hat. Schon vor 2 Jahren jubelte das Goethe-Institut in Paris, weil die Teens in der Schule plötzlich wieder Deutsch lernen wollten. Helmut Fritz bestätigt das. Ich bin nicht der Einzige. Es weht gerade ein frischer deutscher Wind durch die Szene. Die, die den Anfang gemacht haben, natürlich mit völlig anderer Musik, das waren die Jungs von Tokyo Hotel, die hier wie eine Atombombe eingeschlagen haben. Die Sprachbarrieren sind gefallen und die Jüngeren haben sich in Goethe Sprache gestürzt, um die Texte der Gruppe zu verstehen, die sie vergöttern. Helmut Fritz findet das gut. Übrigens, bis auf die letzten 15 Sekunden ist alles an der Geschichte erstunken und erlogen. Das Einzige, was stimmt, ist der Erfolg des Hits mit deutschem Akzent. Denn der Mann, der da singt, heißt eigentlich Erik Greff und stammt aus Lothringen.
Ça m'énerve. Die vermeintliche Geschichte des vermeintlichen Helmut Fritz, des Lagerfeld des Techno-Rap in Frankreich. Das war Echo der Zeit, verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Jan Grüebler, am Mikrofon war Kaspar Selk.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.